Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jung und... ja, stimmt ja, da ist ja gar keiner heute, denn ihr, liebe Audience, erlebt mich heute tatsächlich so ein bisschen nervös. Und warum? Nach so vielen Aufnahmen bin ich tatsächlich zum ersten Mal alleine im Aufnahmestudio. Und nicht nur das, also ich mache Jung und Young heute alleine, nicht nur das, sondern ich habe auch eine ganz, ganz, ganz tolle Gästin, die ich direkt erstmal gerne begrüßen würde. Sie sitzt da, strahlt wie immer in einem roten Kleid heute. Ich habe mich extra blau gewandelt. Hallo, liebe Grüße nach, ich vermute mal Köln, liebe Yvonne de Barck.
Ja, Köln. Danke, 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 dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Mir. Ja, wie gesagt, ich bin alleine hier, wie du merkst, denn der liebe Marco hat heute Geburtstag und dann sei ihm das gegönnt, dass er heute mal im Kreise der Familie den Nachmittag verbringt und auf diese Aufnahme verzichtet. Grüße nach Berlin zu dir, Marco.
Liebe Grüße, Marco. Happy Birthday.
Und Happy Birthday, genau. Ja, genau. Also, dann starten wir mal direkt rein. Der Marco und ich, wir haben ja so ein bisschen unseren Podcast entwickelt in die Richtung Purpose, in die Richtung, ja, wo geht's eigentlich so zukünftig mit unserer Gesellschaft hin, aber nicht aus Kritikpunkten, sondern einfach, weil wir gemerkt haben, okay, da verändert sich wahnsinnig viel. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten gerne Menschen einladen, die ganz viele verschiedene Perspektiven geben und die viele verschiedene Viten haben. Und ich folge dir, liebe Yvonne, schon sehr, sehr lange. Wir haben im Vorgespräch eben schon gesagt, ich habe schon Marienhof gesehen.
Ja, krass.
Ja, wirklich. Also ich fand es sehr, sehr cool. Allerdings muss ich sagen, ich wusste schon, dass du viel machst. Und ich folge dir ja auch bei LinkedIn und digital schon auch intensiver eigentlich als Schauspielerin. Aber was du alles gemacht hast, das habe ich jetzt tatsächlich in der Vorbereitung erst gesehen, also bis hin zum perfekten Promi-Dinner und Greater Moderation und das Who is Who der deutschen Unterhaltungssendung, würde ich fast mal sagen, steht bei dir irgendwie im Wikipedia-Eintrag. Deswegen erstmal schon vorneweg dafür meine Props, unfassbar, was du schon alles gemacht hast.
Danke, danke. Jetzt kommt es mir auch viel vor, wenn du das so sagst.
Ja, genau, aber der Punkt war eigentlich, und das ist der Grund, warum ich dich eingeladen habe, wir reden ja so ein bisschen über Lebenszweck, Bestimmung. Wir hatten ganz viele verschiedene Gäste hier. Aus ganz verschiedenen Perspektiven haben wir Themen beleuchtet. Und ich habe jetzt gesehen, dich in den letzten Jahren verfolgt, bei LinkedIn und bei deinen Lives und so weiter. Und ich habe gesehen, in deiner LinkedIn-Bio steht Top 100 Trainerin. Dann habe ich aus deinem Wikipedia-Eintrag entnommen, dass du seit 2013 Coach bist. Mhm. Und du sagst, du sorgst für professionelle Wirkung bei Präsentationen und sorgst so für den sicheren Auftritt. Mhm. Und Was mich so ein bisschen interessiert heute, ist nicht primär dieses Schauspielding und die große Glamour-Welt der Kamera etc., sondern eher so ein bisschen dieser Change auch hin zu dem Coaching-Business und der persönliche Antrieb, der dich dabei beschäftigt hat oder was du so dabei gespürt hast, würde ich mal sagen. Ja. Deswegen, wir steigen immer ganz gerne ein mit der Frage, was ist eigentlich für dich Purpose? Hast du diesen Begriff irgendwie auf dem Schirm und wie würdest du ihn definieren?
Total. Ja, total. Ich habe mich auch gefreut, als ich gesehen habe, dass ihr dieses Jahr Purpose habt. Es ist ja bestimmt von vielen Seiten schon beleuchtet worden. Und ich war gerade so froh, dass du gesagt hast, wir werden jetzt mal nicht über die Schauspielerei sprechen. Das kann man ja nachlesen. Ich habe jetzt zum Beispiel, was zugeschickt bekommen vorgestern Nacht von einer Freundin. Oh, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Und das ist für mich so weit weg. Also die hat mir dann auch Screenshots geschickt von meiner ersten Serie, die ich gedreht habe. Das war 3 zum Verlieben am Wörthersee. Eine allererste Serie, da war ich ganz, 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 ganz jung und habe Handstand gemacht und bin Rad gefahren und da war ich so die Sportliche. Ich habe ja selber Triathlon gemacht und dann haben sie mich gleich auch verwurstet als sportliche Schauspielerin. Und dann irgendwann, ich bin jetzt seit 10 Jahren, bin ich jetzt sehr intensiv dabei. Seit 14 Jahren habe ich das angefangen aufzubauen, dieses Coaching beziehungsweise dieses Trainer-Business. Und der Purpose hat sich für mich in den letzten Jahren extrem gefestigt. Und ich wenn du was nicht nachvollziehen kannst, Wolfgang, dann, dann sag das bitte, weil es wird jetzt sehr schwer zu verständlich auszudrücken. Also, ich war ja Schauspielerin, habe bergeweise bergeweise oder waschkörbeweise, wie man so schön sagt, Briefe bekommen, kannst du mir eine Autogrammkarte. Das war ja so, ich war auf allen Gazetten, ich war im Playboy, war ich übrigens als Promi und nicht als Häschen, das ist mir wichtig. Das ist
ganz wichtig. Du warst aber auch auf dem Titelbild von einem Männermagazin, ne?
Ja, ja, gelesen. Playboy ist ja kein Männermagazin, das ist ja ist ja was anderes, ist ja Technikmagazin. Ja,
genau.
Informationsmaterial. So, und also ich bin mit Privatjet von A nach B geflogen worden, damit ich rechtzeitig von Termin zu Termin als Schauspielerin und auf rote Teppiche konnte und so. Das war ja alles mal der Fall. Mhm. Und ich habe das aber nie richtig genossen, weil ich das nie verstanden habe, wenn jemand auf der Straße zu mir gekommen ist und gesagt hat, ey, Frau Dr. Lassner, ich kenne dich aus dem Fernsehen, wie geht's dir? Und ich so, das bin nicht ich, die meinen nicht mich. Mhm. Ich kann damit nichts anfangen. Und das war für mich so oberflächlich und auch roter Teppich, das ist purer Stress. Du stehst da, das hört jetzt ein bisschen nach Mimimi an, aber du stehst du als Frau, überlegst du tagelang, was ziehst du an für den Bambi oder irgendwas, wo ich eh keinen Bambi bekommen habe, aber trotzdem bist du ja da und du wirst fotografiert von der Bunten und bla bla bla. Und dann ist es Stress, was ziehst du an? Dann stehst du da am roten Teppich, wirst drüber, dann reißt dir irgendjemand den Mantel weg, dann reißt dir irgendjemand deine Handtasche weg, dann ist es so, so stellen sie hier Frau de Barg und dann fangen plötzlich 50 Fotografen an zu schreien, Yvonne hier. Und nimmst du deine Pose ein, die du geübt hast, ne? Ein Bein nach vorne, leicht angeknickt, dann leicht in der Hüfte, den Kopf leicht zurück zur Seite und dann bist du nach ungefähr einer Minute, nachdem alle dich angeschrien haben, Yvonne hier, bist du wieder durch, bist weg. Das ist purer Stress. Und das zu verstehen, also ich mochte das nicht und ich mochte es auch nicht auf der Straße für was angesprochen zu werden, was ich nicht bin. Mhm. Und jetzt kommen wir zum Purpose, zum Purpose. Als ich angefangen habe mit dem Training und jetzt auch viele Videos, letztes Jahr habe ich 17 Millionen Views auf meine Videos bekommen, auf Social Media, 17 Millionen Views. Das heißt, es kann schon mal sein, dass man mich auch da auf der Straße anspricht. Und tatsächlich, der schönste Moment war, als mich letztes Jahr im Januar ein Mädel auf der Straße vor dem Hotel angesprochen hat in Berlin und hat gesagt, ey, du bist doch die Körpersprache, du bist doch die Yvonne de Barg, die von TikTok. Ich kenne dich, du hast mir so bei meiner Bewerbung geholfen, ich danke dir voll. Und ey, Wolfgang, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil das mich so berührt hat, jemandem mit dem, was ich kann und dem, was ich gebe und meiner Person zu helfen. Und nicht, dass irgendein Text, den ich gesagt habe, irgendwas, was ich gespielt habe, sondern es ging um mich. Und jetzt mache ich mal einen Punkt, damit du wieder reingrätschen kannst. Nee, aber das ist mein Purpose, Menschen zu entwickeln, Menschen weiterzubringen, Menschen zu helfen, Menschen die Angst vor der Bühne zu nehmen, die Angst vor Videos zu nehmen, die Angst in die Sichtbarkeit zu gehen zu nehmen. Ich könnte mich totplappern hier. Wir wollen uns nicht präsentieren, wir haben Angst, uns zu präsentieren. Warum? Das ist in uns drin, Glaubenssätze, das darfst du nicht machen, du sollst dich nicht zeigen, du sollst dich zurückhalten. Nein, wie kannst du denn ein Video von dir drehen und denken, dass es irgendjemand gut findet? Na, okay, frag lieber rein, sonst rede ich mich hier.
Entspann dich, ich finde das total super. Und übrigens hast du schon ein, zwei Themen ausgerollt, die auch noch später von mir als Frage vorbereitet sind. Generell liebe ich das, so ein Gespräch laufen zu lassen. Also ich bin da überhaupt nicht an
feste. Ja, wie wenn du mich laufen lässt.
Also ich bin da komplett entspannt mit. Ich würde gerne in deiner Vita noch ein Stück zurückgehen. Das Erste, wo ich so, bitte?
Jetzt wird's spannend.
Jetzt wird's spannend, genau. Das Erste, wo ich so hängen geblieben bin in deiner Vita, war Sport- und Englisch-Lehramt studiert. Ja. Und dann irgendwann einen Break gemacht und gesagt, nee, das ist es nicht. Und dann Schauspielschule. Ja. Jetzt weiß ich ja, und wir zwei haben übrigens noch eine Gemeinsamkeit, nicht noch eine, sondern ab heute waren wir zusammen im Podcast. Yay, ich kann auf meiner Bucketlist was abhaken. Aber wir haben eine Gemeinsamkeit. Ich mag deinen wundervollen Bruder. Er und ich, der Alex, Grüße gehen an ihn. Ja, wir hatten auch letztes Jahr eine Balkongeschichte. Das hört sich spektakulärer an, als es ist. Aber er weiß, was ich meine, in Berlin. Aber jetzt stelle ich mir so vor meinem geistigen Auge, da ist ein Mädel Anfang 20, die eigentlich so straight hier Lehramt, ja, Sport und Englisch ist ja auch was für ein Körper und was für ein Geist und international, tolle Sache, die Eltern stolz.
Ach, solides.
Und dann kommt die kleine Yvonne und sagt, ich habe mir das anders überlegt, ich möchte eigentlich eher in die Schauspielerei gehen. Und meine Frage an der Stelle ist, war das schon so ein Purpose-Ding? Nee, oder wie bist du da drauf gekommen?
Nee, gar nicht. Ich wurde geschubst, gezerrt, gezogen. Ich konnte da gar nichts dafür. Meine Mutter dachte mal früher, ich mache jetzt die mittellange Version, also ich versuche es in 2 Minuten. Meine Mutter dachte früher, sie findet das ganz lustig, wenn sie mich zu Modenschau, Misswahlen anmeldet. Mhm. So, und dann habe ich die auch nacheinander gewonnen, 3 Stück. Und nach der dritten, ich habe auch Autos gewonnen und so, das war total cool. Und nach der dritten habe ich dann gewisse Menschen kennengelernt, die dann wieder jemanden, also habe ich das erste Mal verstanden, was Netzwerk bedeutet mit 20 Jahren. Und da hat mich jemand dann mal mitgenommen, da war ich auch bei Geld oder Liebe, ne? Kennst du das noch?
Jürgen von der Lippe.
Ja, genau, da war ich bei Geld oder Liebe und dann
haben sie mich. Wofür hast du dich entschieden? Sorry, wenn ich reinkrätsche, aber das ist so spannend.
Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich mochte den nicht so. Ich glaube, ich habe mich für Geld entschieden.
Okay.
Nein, das war so, dass der damals, als wir, ich habe Geld gesagt und danach war die Aftershow-Party und jetzt halte ich fest, also ist schon verjährt, ja, ich darf ja jetzt plaudern. Der hat dann bei der Aftershow-Party, habe ich dann gesagt, du, ich hoffe, das ist okay, wenn ich Geld statt Liebe, weil ich glaube, wir haben nicht so den Draht. Und da meinte er, ja, das passt schon, ich bin eh vergeben.
Ah. Uff. Er war auch wegen des Geldes da, vermutlich. Okay, na dann musstest du dir ja keine Gedanken machen.
Nee.
Gut, okay, du warst also so auf dieser Stufe.
Meine Entdeckung, genau, und da war ich dann, hat mich dann jemand eingeladen, sondern er hat gesagt, ey, ich habe hier ein Problem, mir ist mein Produktionsassistent ausgefallen, hast du Lust mal zu helfen? Das war dann schon jemand von Fernsehen, die da eine Show gemacht haben mit Thomas Gottschalk, Günter Jauch, Otto Walkes und diese ganzen Größen, die haben dann in Köln eine Show gemacht und im Maritimhotel. Und da durfte ich dann schnell einspringen, habe mir ein kleines kurzes Schwarzes angezogen, weil danach auch Aftershow-Party war und ich habe gedacht, oh cool, da kannst du mit den ganzen Promis kannst du mal gucken, wie das so ist und schaust du dir mal an. Ich war halt neugierig, ja, wollte es wissen. Ja, und dann hat er mir so ein Walkie-Talkie in die Hand gegeben und hat gesagt, so, du kümmerst dich jetzt mal um all die Promis. Und ich, okay, was muss ich tun? Ja, du musst dafür sorgen, dass der Thomas Gottschalk, aber pass auf, der rennt immer weg, dass der Günter Jauch, sieht's den bloß bitte, nicht duzen. Also okay, Haken dran. Und Otto Walkes und dass die alle immer rechtzeitig auf der Bühne sind. Hier hast du deinen Zeitplan, schau, dass die 5 Minuten vorher auf der Bühne sind. Und ich bin dann immer im Hotel rumgerannt und habe immer den Thomas Gottschalk von seinem Hotelzimmer abgeholt. Ich so, knock, 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 knock. Herr Gottschalk, ja. Ja, sie müssen in 10 Minuten auf der Bühne sein. Und er, ja, mache ich, komme ich. Wie heißt denn du? Ja, Yvonne. Ja, ich bin der Thomas. Und das war relativ schwierig, weil der echt rechts und links immer mit allen Leuten geredet hat. Und ich musste aber dafür Sorge tragen, dass der da rechtzeitig auf der Bühne ist. Und so war das dann mit Günther Jauch. Auch Günther habe ich versucht zu duzen. Der hat gesagt, ich möchte gerne gesiezt werden. Und ich, Mist, da war doch was.
So viel zum Thema Haken dran, ja.
Ja, genau. Und dann bei der Aftershow-Party habe ich dann durfte ich mich noch ein bisschen rumtreiben und da habe ich mich dann mit Otto Walkes super gut verstanden. Wir haben die ganze Zeit gelacht und Scherze gemacht und also der ist so, wie er ist und der war einfach der coolste von allen Menschen, die da waren. Und da haben wir so ein bisschen geschäkert und ein bisschen gelacht und da auf einmal kam da so ein älterer Herr mit einem Rauschebart auf uns zu, ein bisschen kleinerer älterer Herr und schaut mich so an und sagt, was machst denn du? Und dann wollte ich schon sagen, ja, ich bin studiere Lehramt, Englisch und Sport, wollte ich sagen. Aber noch bevor ich sagen konnte, gerade als ich Luft geholt hatte, stößt mich der Otto in die Seite so, sagt, du bist Schauspielerin. Und ich habe einfach nur nachgeplappert. Ich so, okay, wird schon Sinn ergeben. Und habe gesagt, ich bin Schauspielerin.
Krass.
Und das war zufällig, jetzt pass auf, das war der Horst Wendland, der Produzent von den Karl-May-Filmen, von den Otto-Filmen, von den Loriot-Filmen, von du weißt schon, Edgar Wallace. Also
eine ganz große Nummer.
Das war der spektakulärste Kontakt auf diesem ganzen Dings. Und 2 Wochen später saß ich dann, und der hat dann gesagt, ja, wir brauchen eine spanisch aussehende Deutsche für eine internationale Koproduktion mit den Filmsöhnen von Bud Spencer und Terence Hill. Und 2 Wochen später saß ich in Rom mit Bud Spencer am Mittagstisch in seiner Wohnung und wir wurden bekocht von seiner Frau mit Spaghetti Vongole. Und ich war nervös des Todes. Ich saß genau neben ihm über Eck, weißt du, er saß so am Kopfende und ich saß daneben, neben mir der Regisseur und dann waren wir so eine kleine Gruppe von 5 Leuten und ich so, oh Gott, Bud Spencer, I love you. Ich war so crazy. Und ich habe die ganze Zeit mit dem gesprochen und habe immer so, es ist such a nice, beautiful apartment here. Und er immer mit diesen Augen, der hat ja die Augen so zu, ne? Der und immer gebrummelt irgendwas, so Bene. Und dann irgendwann nach ein paar Minuten stößt mich der Regisseur an die Seite, von der Seite an und sagt, du weißt schon, der spricht weder Deutsch noch Englisch, du musst mit dem Italienisch sprechen.
Oh no.
Ich war so aufgeregt, das kannst du ja nicht sagen. Okay, sorry. Meine Geschichte, so bin ich zum Film gekommen.
Das ist eine total schöne Story und ich glaube, das erzählt auch viel über Purpose, so, weil Purpose ist ja oft auch was sich entwickelt, ne? Sagen wir mal, das Universum schubst dann so ein bisschen in die Richtung. Ja, und ich meine, schon. Allein die Story mit Otto Walkes, ja, die ist ja schon jetzt hier die Aufnahme wert, aber ich finde es so, so toll. Ich meine, mein Purpose ist ja Storytelling und das ist ja eine mega Geschichte, ja. Aber jetzt nochmal zurück zum Purpose-Thema. Du bist jetzt sozusagen dieses junge Mädel, warst da verantwortlich plötzlich, dass Otto und ich glaube, Thomas Gottschalk war eine echte Herausforderung, das glaube ich dir. Ja. Weil ich glaube, aus übrigens auch beides, glaube ich, auch Menschen, die ihren Purpose leben, mal davon abgesehen. Oder die sagen wir mal, Sido hat gesagt von den, jemand von den Fanta 4, glaube ich, hat gesagt, wenn du das tust, was dich glücklich macht, dann lebst du deinen Purpose. Und das finde ich auch eine sehr gute Geschichte. Aber jetzt bist du sozusagen in diesem Alter, du warst auf diesem Filmfest, du sitzt bei Bud Spencer. Kommt da irgendwo dieser Change oder ist der so fließend, dass du sagst, okay, irgendwann habe ich gemerkt, ja, das ist es dann doch. Also diese Filmwelt oder diese Karriere, die sich da jetzt öffnet, die ist doch das, was ich will, eher als Lehramt. Da muss ja ein Moment da gewesen sein.
Ja. Ja, ich war ja schon immer irgendwie so ein crazy Huhn und ich habe mich sehr wohl gefühlt man sagt ja, alle Schauspieler sind irgendwo Psychopathen oder haben eine Scheibe, haben einen Butcher und irgendwie musst du auch einen Butcher haben. Butcher, das ist bayerisch für Dachschaden, glaube ich. Das ist sehr, sehr liebevoll gemeint, ja. Du musst irgendwie, musst du einen Knacks haben, dich so weit zu öffnen und so weit in eine Rolle reinzugeben, dass du die Emotionen nach außen trägst. Du musst ja vor der Kamera weinen, lachen, du musst ja komplett die Rolle ausfüllen und da musst du schon so einen kleinen, liebevollen Dachschaden musst du schon haben, damit du das machst. Und ich merke das ja auch, wenn ich jetzt in Seminaren bin und ich versuche bei einer Übung versuche ich dich so ein bisschen rauszukitzeln, mal zu schauen, wo ist so, ist da so ein bisschen Talent, ne? Noch ein bisschen aus der Komfortzone raus in die Entwicklungszone zu gehen. Und bei manchen ist es da und bei manchen eben nicht. Aber da braucht es viel, viel Mut dazu, weil wir sehr gedrückt werden von du darfst das nicht, du musst dich so verhalten und du musst so sein. Und Schauspieler haben das abgeschaltet. Mhm. Ja. Und dann, da kam eine Lust am Spielen, aber jetzt muss ich mal nochmal an den Anfang, ich mochte nicht dieses erkannt werden, dieses berühmt sein, ich mochte das nie. Das ist nicht meins. Ich mag das nicht. Dazu bin ich zu sehr introvertiert, situationsadaptiv introvertiert. Mhm. Ich liebe es zu schreiben, ich liebe es Geschichten zu entwickeln, ich liebe es Leute zu unterhalten, aber ich liebe auch wenn sie mich in Ruhe lassen, dann danach. Mhm. Also nicht jetzt danach direkt von der Bühne runter, aber wie soll ich das beschreiben? Also ich mag nicht für was erkannt werden, was oberflächlich ist.
Wir machen Deal. Ich beschreibe das mal aus meiner Perspektive. Ja,
gerne.
Genauso habe ich dich nämlich auch wahrgenommen. Und ich mache immer, wenn ich einen Podcast-Gast oder eine Gästin habe, schreibe ich mir für mich völlig unabhängig von der Recherche auf, für was steht diese Person? Also für was, wie nehme ich dich wahr?
Ja? Spannend, ja.
Und bei dir steht, habe ich aufgeschrieben, Professionalität, eine gute Portion Keckheit, in Klammer aber achtsam, steht hier tatsächlich vom Zettel, könnte ich dir zeigen, ja. Souverän, überzeugend, sehr wissend, ja. Genau, das sind so die Eigenschaften. Und ich habe drunter noch ein Wort stehen und das ist eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast. Weißt du, wo ich dich am authentischsten wahrnehme? Jetzt kommt so ein kleiner, wahrscheinlich lachst du jetzt gleich, vielleicht bist du auch böse, ich sag's aber trotzdem, du darfst ja alles sagen und ich sage auch alles, ja.
Ja, okay.
Ich nehme dich am authentischsten wahr, wenn du vor oder nach einem Coaching, nochmal so eine kleine Live-Session aus deinem Wohnmobil machst. Also für die Audience, du hast ein Wohnmobil oder hattest und bist mit dem durch die Gegend gefahren und hast dann manchmal so gesagt, oh, ich hatte heute keine Lust auf Hotel, ich stehe jetzt hier irgendwo auf dem Parkplatz im Nirgendwo, hatte eben 8 Leute im Coaching und ich habe mit denen über das geredet und das und das und da habe ich so, das waren so Momente, die bei mir letzten Endes dazu geführt haben, dass ich gedacht habe, die Frau musst du unbedingt mal einladen, weil das waren sehr authentische Momente, ja.
Oh, wie schön. Oh, das berührt jetzt richtig mein Herz.
Ja,
ich mag es mich eigentlich nicht so auszudrücken, so blumerant, aber ich bin wirklich, ich habe jetzt Gänsehaut auf dem Herzen.
Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass die Momente waren, die letzten Endes dazu geführt haben, dass ich dachte, das ist jemand, der wirklich Purpose spürt. Und weil du vorhin gesagt hast, du hast Gänsehaut, ich sage im Vortrag immer, Gänsehaut lügt nie. Ja, kannst Gänsehaut nicht bescheißen. Ja. Wenn du Gänsehaut hast, hast du sie. Und das meine ich damit. Also du bist, ich finde, wenn du Videos drehst oder wenn du Coachings machst oder solche Anleitungen machst, bist du immer so auf dem Punkt. Ich finde auch gerade, dass dadurch, dass du eine sehr, sehr gute Schauspielerin bist, du das sehr gut rüberbringen kannst. Also das ist jetzt, Marco würde jetzt sagen, wenn er hier wäre, es ist wieder eine schöne Schleimspur im Studio. Ja, aber das ist eben meine Wahrnehmung.
Ich finde es interessant. Ich finde es gar nicht schleimig. Ich finde es interessant.
Aber du bringst ja zum Beispiel, also für diejenigen wenigen in der Audience, die dich nicht kennen, du machst ja beispielsweise Videos und sagst, ja, stell dich nicht so hin, wenn du so guckst, dann wirst du als Miesepetrig wahrgenommen. Ich übertrage das jetzt mal in meine Worte natürlich.
Ja, ganz, ganz.
Sondern wenn du die Brust raus und ein bisschen die Position und mach nicht das und mach nicht das. Aber dadurch, dass du Schauspielerin bist und das gelernt hast und das kannst, ja, bringst du das komplett super geil rüber, finde ich. Ja, dann versteht man das. Also auch ich verstehe das dann. Ja, und das ist die eine Facette von dir. Und die zweite ist eben, dass ich weiß, wenn du dann durchaus auch mal müde und abgeschafft in deinem Wohnmobil sitzt, aber nochmal das Bedürfnis hast, was rauszuschauten in die Welt, dass das so echt wirkt und so authentisch, dass ich dachte, okay, das ist ein Mensch, der Purpose lebt, ja.
So. Wie schön.
Ja. War jetzt so gar nicht vorbereitet, aber tatsächlich ist das der Moment gewesen, wo ich dachte, ich möchte die Yvonne irgendwann mal gerne im Podcast haben.
Aber das ermutigt mich, weil ich ja ich gehe ja dann TikTok live, ich gehe ja nicht Instagram live, ich gehe TikTok live, weil ich da weiß ich nicht, da kenne ich die Community besser als auf Instagram. Und vielleicht gehe ich auch mal Instagram. Und das ist immer eine Entscheidung. Und ich habe mich jetzt mittlerweile auch dazu. Die ganzen Hater, TikTok ist hart. Hm. Ja, TikTok ist echt hart. Da, die Hater, die wühlen sich durch deine Videos. Und eine hat mal geschrieben, ich möchte am liebsten nur die ganze Zeit in die Fresse hauen und lauter solche Sachen. Hm. Und das ist schon sehr, sehr verletzend, obwohl ich es versuche, nicht an mich ranzulassen. Ja, ich weiß, dass es anders gemeint ist, aber Hater ist wieder ein anderes Thema. Und dieses, ich habe jetzt mich getraut, mal mich ungeschminkt zu zeigen in TikTok, weil ich gedacht habe, scheiß drauf. Ist mir jetzt egal. Ich bin so, wie ich bin. Ich gucke dann schon, dass das Licht einigermaßen vernünftig ist und ich nicht ganz, ganz dramatisch aussehe, wie gerade hinten aus dem Kuhhintern rausgerutscht. Und zeige mich aber dann auch ungeschminkt. Und das war echt ein Riesenschritt, Wolfgang. Da habe ich mich echt, boah, da muss ich mich überwinden, auf den Go-Live-Button zu klicken. Boah, das ist, ja.
Aber da siehst du mal, du hast ja vorhin komplett richtig reflektiert, das ist auch meine Meinung, dass wir eben durch verschiedene Dinge wie Frontalunterricht und so weiter eben anerzogen ich will mal sagen, assimiliert werden, dass wir perfekt sein müssen und so weiter. Ne? Also wenn du Vierjährige fragst, oder ich sage immer, warum sind die schönsten Fotos immer von Kindern? Ja, weil die Kinder verstellen sich nicht. Ne? Die sind so, wie sie sind. Und wir Erwachsenen spielen halt immer irgendwie so eine Rolle. Und obwohl du jemand bist, der für Souveränität steht, der für Selbstbewusstsein steht, jetzt immer aus meiner Perspektive, hast selbst du noch Bedenken. Und ich meine, du siehst fantastisch aus. Das sage ich dir ja wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal. Ne? Das hat Otto Walkes bestimmt damals schon gesagt. Ja,
stimmt. Nein, hat er nicht.
Aber was ich sagen will, ist, selbst du hast noch, denkst noch mal eine Zehntelsekunde drüber nach, ob du auf den Go-Live-Button drückst. Und das ist schon echt, also können wir echt mal drüber nachdenken. Bevor wir jetzt sozusagen das Schauspielerkapitel in deiner Vita so ein bisschen nach hinten schieben, ich glaube, das war ja auch, hast dich ja drüber gefreut. Ich möchte gar nicht so viel auf diese einzelnen TV-Sachen und so eingehen. Gibt's ja Unmengen von, könnt ihr auf der Website von Yvonne gerne auch schauen und auch natürlich bei Wikipedia etc. Habe ich doch noch eine Frage an dich. Du hast das vorhin schon eigentlich schon beantwortet, aber ich möchte noch mal ein bisschen tiefer da reingehen. Dieser Moment, wenn man dann bei Bud Spencer sitzt, Der vielleicht nicht, aber dieser Moment, wenn dann der erste Produzent kommt oder die erste Produktionsfirma kommt und sagt, du Yvonne, wir hätten dich gerne für 25 Folgen unter uns oder Bergdoktor oder was weiß ich was, ja, egal. So, ich will es mal so formulieren, also mir fällt die Frage schwer, ich versuche es auch mal so zu stellen, dass es gut rüberkommt. Also viele Menschen, sehr, sehr viele junge Menschen insbesondere, streben ja genau an diese Position. Also ich denke, die zu Deutschland sucht den Superstar gehen, die wünschen sich das, wo du sagst, das ist irgendwie nicht so mein Ding gewesen. Das war vielleicht nicht mein Purpose, da erkannt zu werden und mit der Rolle in Verbindung gebracht zu werden. Und meine Frage, die ich hier stehen hatte, war eigentlich der Moment, wenn der erste RTL-Film läuft und die Menschen dich erkennen auf der Straße oder wenn die erste große Rolle, die auch dir, wo du auch selber denkst, boah, mega in Tatort oder was weiß ich was, keine Ahnung, ja, da mitzumachen, das ist ja echt ein Brett. Ist das ein Purpose-Ding oder ist das einfach nur Karriere? Wie war das für dich?
Ja, ja, es gab Unterscheidungen bei Schauspielern, also Soap zum Beispiel, Soap macht man gar nicht. Das hat einen ganz schlechten Geschmack gehabt. Ne? Man macht Tatort, den habe ich aber leider nie gemacht. Das ist so ungefähr das Einzige, was ich nicht gemacht habe. Ich hatte eine eigene Serie, Motorradcops. Da hatte ich etliche Folgen, war ich eine Motorradbraut. Und das ist schon ziemlich weit oben, eine eigene Serie zu haben. Ne? So wie Der Lehrer oder da habe ich übrigens auch mitgespielt. Oder so. Das ist schon High Class. Und danach kommt nur noch Tatort und Kino. Kino habe ich auch gemacht, die sind aber nichts geworden. Und dann kam wieder Soap und das war eher so ein, okay, da muss ich meinen Purpose dann suchen. Und den habe ich auch gefunden, weil ich gemerkt habe, ich liebe es zu arbeiten. Ich liebe es, schnell und viel zu arbeiten. Und so hat mich die Arbeit, du bist ja um 7 Uhr bist du in der Maske und gehst um 19 Uhr raus. Und dann hatte ich noch die kleinen Kinder zu Hause und dann habe ich auch noch bis da und habe ich auf dem Weg habe ich noch Text gelernt und so waren meine Tage gefüllt über 3,5 Jahre. Und ich habe es geliebt zu arbeiten. Aber der richtige, so eine Erkenntnis über mich selbst kam sehr, sehr früh, als ich am Wörthersee gedreht habe. Da kam mir sehr schnell, da wurde mir sehr schnell klar, was mir wirklich was bedeutet oder wie, was wirklich wichtig ist und was, wozu jemand in der Lage ist. Und zwar habe ich einer der ersten Drehtage gehabt. Damals war Peter Kraus, einer der Regisseure, Peter Kraus, der Sänger, dieser Schlagersänger, ganz toller, ganz, ganz toller Mensch. Und der Drehtag war, ich hatte damals einen Freund in Fürth und war weit weg von dem, habe den auch vermisst. Und irgendwann klingelt, ich gehe runter im Hotel zum Drehtag, das Auto hat draußen gewartet, der Fahrer hat gewartet, ich musste nur noch meinen Schlüssel abgeben und als ich meinen Schlüssel in dem Hotel am Wörthersee abgebe, sagt der Rezeptionist, Frau de Barg, da ist ein Anruf für Sie. Und dann sage ich, ja, dann geben Sie mal schnell her, mein Bruder war dran. Und der sagt, setz dich mal hin. Oh. Ich so, nee, ich kann jetzt nicht, ich habe einen Drehtag. Ich bin kurz vor dem Erfüllen all meiner Träume, dass ich in der Serie hier spiele. Und er, nee, setz dich hin, es ist wirklich wichtig. Und dann hat er mir gesagt, dass er meinen Freund, also die waren damals in einem großen Mehrfamilienhaus, Mehrwohnungenhaus, Mehrparteienhaus und mein Freund hat damals auch da eine Wohnung gehabt und er hat ihn auf dem Flur mit einem epileptischen Anfall gefunden, hat versucht, ihn wiederzubeleben und hat es nicht geschafft. So, und das habe ich jetzt erfahren, bevor ich zum Drehen gefahren bin. Ja. Und dann habe ich das weg, wie ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wie in so einen Kokon eingepackt und bin paralysiert ich habe nur eins gedacht, ich muss jetzt diesen Drehtag schaffen. Da warten 30 Leute auf mich. Es sind nur die Schauspieler da, die sowieso heute da sind. Wir können dann nichts verschieben. Die Location ist gemietet, eine riesen Villa ist. Ich habe nur gedacht, ich muss jetzt meinen Tag erfüllen hier. Ich muss funktionieren. Und dann bin ich ausgestiegen, Fahrer hat mich rausgelassen. Ich habe denen auch nicht mal gesagt, was los ist. Und dann war der Peter Kraus da und hat mich begrüßt. Ah, Yvonne, schön, dass du... Was ist denn los? Und dann habe ich ihn zur Seite genommen, habe angefangen zu weinen und habe ihm das erzählt. Und dann hat er gesagt, pass auf, du entscheidest jetzt, ob du drehen willst. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das irgendwie hin, dass wir, aber so ein Drehtag kostet unfassbar viel Geld. Es war nicht in meiner Welt vorhanden, diesen Drehtag abzusagen. Und dann haben wir es so gemacht, dann haben wir gedreht und ich habe zwischendurch geweint, mich dann von der Maske wieder zusammenflicken lassen, habe die nächste Szene gedreht und ich habe die Szenen, die ich da gedreht habe an dem Tag, die habe ich jetzt neulich im Fernsehen gesehen, in der Wiederholung vom Wörthersee und habe gesehen, wie fake ich da gelacht habe. Ich musste völlig hysterisch, ha 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 ha, wie lustig, ha 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 ha. Und ich habe gemerkt, da ist gar nichts lustig und das ist alles fake und das hat sich ziemlich blöd angefühlt für mich. Mhm. Und da habe ich gemerkt, wie man funktionieren kann für den Moment. Und das habe ich mitgenommen mit auf die Bühne oder das möchte ich auch meinen Seminarteilnehmern geben. Du kannst, wenn du gebucht bist für eine Stunde Vortrag und dir passiert irgendwas vorher, du schaffst das einzukapseln und dich danach darum zu kümmern. Aber wenn du im Hinterkopf hast, du hast es jetzt hier abgesagt, dann hast du noch ein schlechtes Gewissen und so weiter. Aber man schafft es irgendwie, das kurz mal zur Seite zu legen und sich dann danach drum zu kümmern und dann aber auch intensiv drum zu kümmern. Das möchte ich eigentlich auch jedem mitgeben, dass man sich auf sich selber verlassen kann. Wenn es notwendig ist, geht das. Zwar nicht hundertprozentig so, wie es gewesen wäre, wenn es nicht passiert wäre, aber es geht.
Mega. Ich habe jetzt zu meinem Zettel, auf dem ganz oben Professionalität steht, weil das für mich so die Klammer war, für mich die Erklärung und die Klammer von der Wörthersee-Schauspielerin hin zum Top-100-Coach und auf die Greater-Bühne und so weiter, das war für mich irgendwie die Klammer, dass du alles, was du machst, unfassbar professionell machst. Und da habe ich jetzt dahinter geschrieben Fokus, weil du auch, glaube ich, auch ein gutes Beispiel bist für fokussierte Professionalität. Finde ich richtig cool, ja. Und ja, okay, lassen wir an der Stelle das jetzt mal sein, aber auch danke für das Teilen von der Geschichte. Also jetzt hatte ich mal zwischenzeitlich Gänsehaut und ich liebe Emotionen. Ich sage immer, Emotionen schlagen Fakten immer. Deswegen mache ich auch so gerne Storytelling.
Du hast vorhin was ganz Wichtiges gesagt, dass viele Schauspieler werden wollen. Mhm. Da muss ich unbedingt was loswerden. Ich habe eine Tochter und einen Sohn. Und die beide haben schon geschauspielert in Serien und Lara war in Küstenwache. Und ich hatte jetzt mit ihr ein Gespräch und sie hat gesagt, sie ist jetzt 21 und sie hat gesagt, Mama, ich bin so froh, dass du mich davon abgehalten hast, Schauspielerin zu werden. Mhm. Ich würde es nicht sein wollen. Mhm. Ich möchte Menschen bewegen und nicht. Das fand ich toll, das wollte ich nur sagen. Also, ja.
Also da vielleicht auch die Message rauszugeben, keinem falschen Ideal hinterherzulaufen oder wirklich auch, ja, ich finde im Übrigen, wenn wir in dem Themenbereich jetzt sind, zu deinem Sohn, hätte ich auch noch eine Frage gehabt später, wenn du das magst, ja, weil da ihr es ja öffentlich postet, habe ich gedacht, kann ich auch mal fragen. Ich finde nämlich diese Weltreise-Story so süß, also richtig mega, ja, mit Magen-Darm am ersten Tag und allem, ne, also so real life, ja. Aber gerade in der Purpose-Diskussion, die wir auch führen, wir hatten ja auch sehr junge Gäste hier, ist ja schon so ein Change zu spüren aktuell, dass Menschen, gerade junge Menschen auch sagen, ich möchte einfach nicht mehr für die Arbeit leben. Ich will da jetzt gar nicht politisch werden, um Gottes Willen, sondern einfach nur mal so sagen, ich finde, die jungen Leute sind heute sehr viel bewusster, als wir es damals waren, was ihr eigenes Leben und den Zweck angeht, also im weitesten Sinne Purpose, ja. Und das finde ich total super. Aber da war es auch so, dass ich dachte, okay, da bist du im Prinzip so eine Art Vorreiterin. Und ich finde gerade weg von dieser Rolle, die du als Schauspielerin gespielt hast, wo wahnsinnig viele Leute dich wahrnehmen, können wir vielleicht mit dem Podcast heute auch so ein bisschen Signal dahin setzen, zu sagen, leb das, was du wirklich fühlst, ja, und nicht vermeintlich Erfolg, den du hast, weil du irgendwo auf der Mattscheibe bist, ja?
Schön, sehr schön ausgedrückt, ja.
Also vermeintlicher Erfolg muss nicht das sein, was du in dir drin fühlst. Und Erfolg definierst du letzten Endes für dich selbst und nicht irgendwelche Einschaltquoten.
Und keine Likes und keine, ja.
Keine Follower. Und keine Kommentare, genau. Jetzt lassen wir die Schauspielerei und Bud Spencer, Otto Walkes und alle. Und ich könnte da jetzt noch 2 Stunden mit dir drüber reden. Nicht wegen des Voyeurismus, sondern einfach, weil es total gutes Storytelling ist, ja. Aber wir schieben es mal ein bisschen zur Seite. Beziehungsweise in deiner Vita war es ja auch so, dass du dann weitergewandert bist. Und die Frage ist ja schon, von diesem Business weg zu einem anderen Business ist ja möglich, ja, kann man machen. Viele Schauspieler in meiner Wahrnehmung werden Schriftsteller. Hast du ja auch, du hast auch mehrere Bücher geschrieben. Ein Mama-Buch habe ich gesehen.
11 Bücher.
Ja, so. Also, Aber werden dann, sagen wir mal, im Fokus hauptsächlich Schriftsteller oder was anderes. Jetzt machst du aber Coaching. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie kam es? Wie kam es dazu?
Dadurch, dass ich so viele Bücher geschrieben habe, also ich hatte 4 Bücher geschrieben erstmal, das sind jetzt noch nicht so viele, hatte ich einen Literaturagenten und der hat irgendwann gesagt, ihn hat ein Verlag angesprochen, ob ich nicht ein Körpersprachebuch schreiben könnte. Mhm. Und dann habe ich mit denen telefoniert und da habe ich gerade noch bei Unter uns gespielt. Und dann rufen die mich an und sagen, Frau de Barck, das war ein Österreicher. Ich kann nicht so gut Österreichisch. Frau de Barck, wir haben schön, dass es geklappt hat, so wie man immer anfängt. Wir haben ein paar Bücher von Ihnen gelesen. Also wir finden das ganz toll und Körpersprache, Sie sind ja Schauspielerin. Die paar Bücher, die wir geschrieben haben, finden wir ganz toll. Das ging ja über Kindererziehung und die waren lustig und das war so greifbar. Und wir hätten gerne, dass Sie ein Körpersprache-Buch schreiben. Und dann habe ich gesagt, da saß ich bei Unter uns in der Garderobe, ne, hatte die am Telefon. Und habe ich gesagt, Leute, ich bin keine studierte Diplom-Psychologin, bla blub, Körpersprache, ich mache halt das, was ich mache. Und dann haben die gesagt, ja, Sie sind Schauspielerin und Sie schreiben so schön RTL-ig.
War das jetzt ein Kompliment?
Ja. Ja, das wusste ich nicht. Dann habe ich habe gesagt, ich muss da noch drüber nachdenken und habe noch ein halbes Jahr gebraucht, bis ich mich dann dazu hinreißen habe lassen, dass ich habe da echt drüber nachgedacht, was meinen die damit? Aber sie haben das mir dann auch aufgeklärt. Sie haben gesagt, ja, wir haben ihre Bücher gelesen. Sie schreiben so schön, dass man es auch versteht. Und wir brauchen keinen Diplompsychologen, der sich hier verschwurbelt und mit evolutionären Hintergründen anfängt, sondern wir brauchen mal Fakten, Fakten, Fakten. Was können die Leute mitnehmen? Wir brauchen was, was sie wirklich an die Hand bekommen. Mhm. Und dann sind jetzt noch 2 Bücher entstanden. Ne? Mhm. Und dann noch ein paar andere. Ich habe auch noch 111 Gründe, einen Mord zu begehen. Und Mann zu verschenken und 1001 Date und so weiter. Noch ein paar Romane geschrieben. So, und durch diesen Körpersprachebuch habe ich dann die Recherche, da habe ich Michael Ehlers kennengelernt. Mhm. Michael Ehlers dürfte jedem ein Begriff sein.
Grüße gehen raus, genau, ja.
Mhm. Ja, Michi. Und der hat gesagt, komm doch mal nach Mallorca, ich habe da so ein Seminar und das habe ich gemacht. Und er meinte dann, ey, weißt du was, wenn du das nicht machst, du kannst den Leuten spiegeln in real life, wie was wirkt. So, wenn jetzt jemand zum Beispiel die Fußspitzen zusammendreht und die Hände sich so klein macht und die Schultern nach vorne nimmt, dann spiegel ich das und sage, schau mal, ich karikiere jetzt deine Haltung und du überlegst mal, wie das wirkt. Ne? Mhm. Und dann zeige ich das und dann ja, durch die Schauspielerei habe ich halt wahrscheinlich eine andere oder eine ganz ordentliche Wahrnehmung, was Signale, was körpersprachliche Signale angeht. Und habe mich dann damit beschäftigt, dann habe ich Seminare gehalten, die gingen ab wie Zäpfchen, dann hat mich Greater entdeckt, dann haben mich die auf die Bühne geholt, also damals noch Gedankentanken, habe ich die auf die Bühne geholt und so weiter und so weiter und so ging das dann irgendwie plötzlich zack, 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 zack. Mhm. Ja. Und da habe ich mich auch mit Inhalten beschäftigt, ganz kurz, mit Inhalten, wie man auf schwierige Fragen reagiert, wie man da souverän reagiert, wie man da die rhetorisch aushebelt. Und gerade beschäftige ich mich auch noch zusätzlich mit Storytelling.
Ah, spannend.
Ja.
ich hab noch eine Zwischenfrage. Oft ergeben sich Fragen ja aus dem Gespräch. Das ist jetzt so eine, weil du eben im Nebensatz gesagt hast, Österreichisch ist jetzt nicht so mein Ding. Ja. Wie macht man das eigentlich? Jetzt immer doch noch mal kurz bei dem Schauspieler, aber letzten Endes ja auch bei Präsentation, ja. Ich meine, wir müssen ja, also ich musste zum Glück Klopf auf Holz noch nie in Österreichisch was vortragen, aber wie macht man das so als Schauspielerin? Da gibt es dann also klare Grenzen, wo man sagt, okay, ich kann, keine Ahnung, ein gewisses Stück weit Dialekt lernen, aber irgendwann wirkt es halt dann nicht mehr gut.
Nee, das gibst du vorher an. Du hast eine Vita, die du angibst und dann sagst du, ich kann Bayerisch, ich kann Fränkisch, Ende. Mhm. Ich kann Englisch in der und der, also bin Native Speaker oder eben nur sehr gut oder gut oder mit Akzent oder das musst du alles genau angeben.
Mhm. Wie gehst du selbst mit kritischen Fragen
im Webinar um? Ich bin ganz oft in Österreich und gebe da Seminare, ne?
Ah ja. Aber
ich kann nur die Sprache nicht sprechen. Diesen Schmäh kann ich nicht nachmachen. Ich wünschte, ich könnte es.
Ich bin auch regelmäßig einmal im Jahr in Salzburg. Grüße gehen an die Bekannten dort. Und es ist einfach irgendwie anders. Ne? Also, aber es ist total liebenswert, finde ich auch. Wie gehst du selbst mit Kritik um im Coaching? Kommt ja wahrscheinlich auch mal vor, dass irgendeiner in der ersten Reihe sitzt und Sagt, ach, ständig. Also, Frau de Barck, da habe ich mir jetzt was anders vorgestellt.
Ja, das nicht. Das nicht, das war noch nie, nee. Es kommen in Vorträgen, wenn es eine Q&A-Runde gibt, gibt es schon mal kritische Stimmen, wie zum Beispiel, wenn ich mache ja auch, also ich habe während Corona, habe ich innerhalb von 2 Jahren 1500 Trainings zum Auftreten vor der Webcam gegeben. 1500 Trainings, also ich habe 3 Trainings am Tag gegeben. Ich lag abends heulend auf dem Sofa, aber vor Seligkeit, aber ich war einfach durch. Dann manche haben gesagt, können Sie nicht noch einen kleinen Vortrag um 8 Uhr morgens mit reinbringen? Ich so, ja,
gerne.
Ja, genau. Yay. Ich habe 1500 Mal den gleichen Vortrag gehalten und immer. Und beim 1500. haben die auch noch das Feedback gegeben, boah, das ist ja cool, das fühlt sich so an, als hättest du das genau für uns gemacht, den Vortrag. Mhm. Und da war ich so dankbar, dass ich das in der Schauspielerei gelernt hatte, dass du bei jedem Vortrag präsent bist und das so rüberbringst, als würdest du es gerade erfinden. Mhm. Jetzt bin ich aber abgedriftet, deine Frage war eine andere.
Nee, im Prinzip passt es eigentlich zu der Frage. Ich will noch auf was anderes hinaus. Und zwar wir waren ja so im Prinzip bei diesem Change zum Coaching, ja, und
Die Hater in Seminaren oder Vorträgen.
Genau.
Ich wollte
eigentlich auf was anderes hinaus. Ich sag dir kurz, auf was ich hinaus wollte. Eigentlich haben wir das Thema schon gehabt, aber ich wollte darauf hinaus, diese Schauspielerfahrung, die du hast, und das kommt das Wort halt nochmal mit rein, aber dieses, ich meine, du spielst ja auch mal eine Rolle, wo dich jemand in der Rolle beleidigt und du musst in deiner Rolle dann irgendwie da reagieren oder so, keine Ahnung, vielleicht gab es solche Situationen. I don't know. Auf jeden Fall ist es souveräner und einfacher, wenn man die Erfahrung hat, die du hast. Also man ist Yvonne de Barck und kriegt eine kritische Frage. Geht man dann automatisch souveräner damit um oder ist das erlernbar in deinen Coachings? Das war meine Frage. So.
Ja, das ist eine super Frage, weil das muss jeder wissen, dass das nichts mit Schauspielerei oder Talent oder irgendwas, sondern das hat was mit dem Mindset zu tun, dass die Menschen, die dich angreifen, zu 95% dich nicht angreifen wollen, sondern in ihrer Welt davon überzeugt sind, dass das gut ist, was sie sagen. Und dann denke ich, ich habe da so kleine Hilfsmittel. Ich nehme zum Beispiel jede Frage nehme ich als Geschenk, meine Kompetenz zu beweisen. Ich denke als allererstes, oh ja, spannend. Anstatt, ach du Scheiße, was will denn der jetzt von mir? Oh, das ist interessant, das denke ich und dadurch öffne ich alles in mir voller Liebe, voller Wärme für den anderen und versuche den in seinem Schmerz zu verstehen. Und ich sage immer, je mehr der andere in seinem Schmerz ist, ich hoffe, ihr könnt das jetzt auf der Metaebene verstehen, je mehr der andere in seinem Schmerz ist, in seinem Problem ist oder je aggressiver der andere reagiert, desto mehr muss ich ihn abholen, desto mehr muss ich ihm das Gefühl geben, ich verstehe, was du meinst. Und Schmerz und Aggression, wenn jemand aggressiv ist, kannst du copy-paste sagen, der hat einen Schmerz, sonst wäre er nicht aggressiv. So. Und der muss abgeholt werden, der muss verstanden werden, muss abgeholt werden. Und dann funktioniert es wieder. Und ich habe das so oft erlebt, dass man zuerst mal mit Widerstand reagiert innerlich. Aber das braucht es gar nicht, weil der andere ist nicht
Verteidigungsposition
so meint. Genau, und das ist auch so ein Mantra von mir. Also ich habe so zwei Mantras. Das eine ist, er meint es nicht so, er oder sie meint es nicht so. Er weiß es nur nicht besser. Er oder sie, ja, gendern. Er oder sie weiß es nicht besser. Also er meint es nicht so, weiß es nicht besser. Und wenn es ganz hart auf hart kommt und es eine ganze Situation ist, dann denke ich mir, okay, I'm ready. Du bist jetzt mein Coach und du willst wissen, wie ich diese Szene oder diese Situation löse.
Überstehe.
Für mich. Ja, überstehe, genau.
Cool. Ja, mega. Also, ich habe noch 2 Sachen. So auf der Zielgeraden. Natürlich darfst du.
Ich bin schon fertig. Oh, das hat so Spaß gemacht mit dir.
Wenn du sagst, ich möchte noch was loswerden, natürlich immer. Ja, wir sind auch Open End, wir haben keine feste Zeit, aber ich will dich auch nicht überstrapazieren. Ich habe noch eine kleine Bemerkung, nämlich die mit deinem Sohn. Das finde ich total super. Also, da ihr es ja öffentlich macht, habe ich mir gedacht, kann ich auch darauf hinweisen. Du erzählst ja gerade die Geschichte von deinem Sohn, der mit einem 13-Kilo-Rucksack in die Welt aufgebrochen ist. Wie geil ist das denn bitte? Und ich verbinde es aber trotzdem mit unserem Dachthema so ein bisschen. Ich habe zwei wundervolle Töchter, ich beide liebe. Die eine ist jetzt, hat gerade ihr Lehramtsstudium abgeschlossen.
Was?
Deutsch, ja. Und ich liebe meine Kinder natürlich, wie jeder, ich glaube, fast alle Eltern ihre Kinder lieben. Und Purpose versuche ich ja auch weiterzugeben. Und ich weiß gar nicht genau, wie ich es fragen soll. Mein Gefühl war, diese unfassbar starke, professionelle Mutter, ja, die jetzt bei mir hier im Studio sitzt, hat die ihren Sohn so stark gemacht, dass der sagt, ich gehe mit 13 Kilo auf Weltreise und vergesse dann meine Scheckkarte oder was irgendwas war mit der EC-Karte oder Kreditkarte, ja, egal. Also es ist ja ein mega Abenteuer, das er macht und du lässt ihn und das wirkt so authentisch, wenn er da am Flughafen steht und er geht weg und so. Wie viel Prozent von dir haben dazu geführt, dass er diese Weltreise macht?
Ich glaube gar nichts. Der ist so. Der hat irgendwann, ich habe ihn auch nochmal gefragt, bevor er abgereist ist, warum machst du das? Und er, warum nicht? Weißt du, und dann gibt er dreimal seine PIN falsch ein, weil irgendwas schiefgelaufen ist und hat die falsche PIN mitgenommen, das war die von der EC-Karte und dann hat er so falsch eingegeben und dann mussten wir hier hin und her und dies und das und dann ist er von irgendeiner Bude am Straßenrand in Neu-Delhi und läuft erstmal 5 Stunden mit seinem Rucksack da durch die Gegend, bis er ein Hotel findet, weil sein Hotel natürlich nicht mehr existiert hat, das er eigentlich schon reserviert hatte. Also Tohu Wabuhu. Jetzt heute Morgen fragt er, wo ist denn mein AirTag für meinen Day-Rucksack? Und ich, warte, was? Ja, ich habe doch so ein AirTag, für die es nicht kennen, das ist so ein Piep-Piep-Piep-Piep.
Ne? So ein Apple Finder, wo du sehen kannst, wo
dein Rucksack ist. Ja, genau, da kannst du jemanden tracken. Genau. Mhm. Und das hat er in seinem Rucksack und das hat er, eigentlich habe ich ihm das in, habe ich ihm das in seinen kleinen, süßen Adidas Rucksack eingenäht und habe das dann vollgepackt mit seinem Handgepäck. Mir ist nicht aufgefallen, dass er am nächsten Morgen
einen anderen Rucksack genommen
hat. Ja, du bist gemein. Als wir los sind, ich so, boah, du hast aber einen coolen Rucksack. Ich war so verpeilt, ey. Ich war so im Schmerz und so, oh Gott, der Dori geht weg, dass ich nicht gerafft habe, dass er noch seinen Handgepäck-Rucksack geändert hat und den zu ordnen, sagt der Mama, wo ist mein AirTag? Und ich sag, dann teil den doch mal, ich suche ihn. Und dann piepst es bei mir im Schrank.
Du, der ist hier.
Ist in Rösrath.
Ja gut, also das ist ja, macht ja auch ein bisschen zuversichtlich, dass du auch nicht perfekt bist, ja?
Ey, was kann ich dafür?
Oder ihr in der Kombi, ja genau. Naja, egal.
Ja, außerdem ist Perfektion weckt Aggression.
So. Die Frage, die ich eigentlich hätte stellen wollen in dem Kontext, gar kein Ding, aber die Frage, die ich eigentlich hätte stellen wollen in dem Kontext, das ist nochmal so eine Gänsehautfrage eigentlich. Ich hätte dich fragen wollen, ist Purpose vererbbar? Also diese Stärke zu sagen, ich mache das Lehramt, ich mache Schauspielerei, Otto Walkes, Bud Spencer, all die Dinge, die ich jetzt nicht wusste und besonders die Geschichte mit deinem Freund und dem Wörthersee, ja, das werde ich nie vergessen. Das sind sehr, sehr starke Purpose-Signale für mich so, ja. Also du hast es durchgezogen und kann man ganz viele Facetten sehen. Ich wollte die Frage stellen, aber du hast sie schon beantwortet, als du erzählt hast, dass deine Tochter sagt, du Mama, das ist irgendwie nichts für mich, ich bin so froh, ja. Ich glaube, das ist genau diese Stärke, die du vielleicht ein Stück weit weitergegeben hast. Oder die jungen Menschen sind einfach so stark, weil sie auch heute ein anderes Bewusstsein haben. Das kann schon sein.
Ja, ich glaube, da spielt beides rein. Mhm. Ne? Ja.
Gut, dann habe ich im Prinzip noch eine Sache, die ich immer gerne mal so wissen möchte. Und zwar haben wir ja so, wir haben versucht, so dieses Purpose-Thema ein bisschen in so eine Matrix zu pressen. Das ist fast unmöglich. Ich habe vorhin schon mal gesagt, ein Stück Kernseife, ja, steck die mal irgendwie in ein Raster, das funktioniert nicht. Aber es sind so Begriffe wie Wissen, Ehrlichkeit, Vertrauen, Verantwortung übernehmen und Wirksamkeit. Und ich frage immer die Menschen, weil ich finde, in die Wirksamkeit zu kommen, zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit oder zum Beispiel zum Thema, wir schaffen einfach eine bessere Welt, ohne jetzt ein Klangschalenseminar machen zu wollen, aber einfach zu sagen, ich tue was, damit es. Ich finde, ein Begriff, der sich rauskristallisiert hat in unseren Gesprächen, fand ich total schön. Viele haben unabhängig voneinander gesagt, ich möchte eine enkelfähige Welt hinterlassen. Das fand ich irgendwie ganz cool. Genau. Ja, also ich möchte, dass meine Enkel den Wald genießen können wie ich, jeden Mittag eine Stunde, wenn es geht, spazieren im Wald oder die Welt bereisen können und alles machen können, was wir auch können. Das möchte ich gerne so hinterlassen. Und die Frage, die wir immer gerne stellen im Podcast ist, wie hast du irgendeinen Tipp, wie kommst du in die Wirksamkeit in diesem Bereich?
In die Wirksamkeit, in welchem Bereich?
Ich gebe dir ein Beispiel, damit du noch ein bisschen Zeit hast, deine Synapsen zu entfalten, sozusagen. Ja, der Marco, das ist so einer, der sagt zum Beispiel, ja, ich esse wahnsinnig gerne Trauben, aber ich kaufe jetzt keine Trauben mehr, die in Plastik eingepackt sind, sondern nur noch in Papier und so. Ja, das sind ganz kleine Sachen. Der Punkt ist, was wir rauskristallisiert haben, ist, oft ist es gar nicht das große Ding. Also es ist nicht die große Geschichte, die wir lösen können als Menschen, sondern es sind manchmal kleine Dinge. Wenn man zum Beispiel sagt, ich fände zum Beispiel den Aspekt, den du genannt hast, wenn mich jemand relativ barsch oder negativ anspricht, dann wandle ich das bei mir im Kopf um in eine Chance, ihm zu beweisen, wie kompetent ich bin, finde ich zum Beispiel schon eine Maßnahme zu sagen. Das führt zu weniger Streit in der Welt.
Ich weiß nicht, was du damit meinst. Mhm. Ja, ich bin jetzt vom Nachhaltigkeitsaspekt oder so, da bin ich relativ schlecht oder ich weiß gar nicht, wo ich mich da einschätzen würde von 1 bis 10. Aber ich bin jetzt auf keinen Fall über einer 7, würde ich mal selber sagen, aber es ist schwer sich selber. Was mir wichtig ist, was ich immer wieder merke, ist, die Welt funktioniert dann, wenn die Menschen glücklich und oder sagen wir mal zufrieden sind und mit sich selber zufrieden sind. Durch Hass entstehen Kriege und so weiter. Kennen wir ja das ganze Problem. Selber mit sich zufrieden sein kann man nur, wenn man die Stärke in sich selber findet und weiß, was man kann und sich wohlfühlt in dem, was man tut. Und das ist das, was ich jeden Tag mache. Ich zeige den Leuten, wohin mit den Händen. Das ist das Äußere. Das Innere ist, darf ich denn so sein, wie ich bin? Und wie kann ich denn das souverän transportieren? Das ist das, was ich denen zeige, damit sie sich wohlfühlen. Und erst wenn sie sich wohlfühlen, kommen sie in ihre eigene Kraft und vertrauen sich selber und betreten einen Raum mit geraden Schultern, mit einer tollen Haltung, mit einem ruhigen Blick. Und jeder weiß, wow, der oder die weiß aber ganz genau, wer er oder sie ist. Das ist mein Purpose, an dem ich jeden Tag arbeite.
Mega. Und das, die Leute haben dich ja jetzt leider nicht gesehen. Hatte das Glück, aber schaut euch einfach mal die Videos von Yvonne an, dann wisst ihr, was ich meine. Sie bringt das wirklich, und ich habe es am Anfang schon gesagt, sie bringt es mit jeder Phase rüber. Das fasziniert mich so bei dir. Wenn du jemanden zeigen willst, wie er es nicht machen soll, dann versteht man es sofort, weil du es genau darstellst. Ja? Also es ist schon mega. Ja. Deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass du bei mir warst. Die letzte Frage, die ich immer im Podcast stelle, wenn du nicht noch irgendwas loswerden möchtest. Und übrigens, du bist sehr bescheiden, merke ich, aber du darfst natürlich auch noch mal ein bisschen pitchen. Wo können die Leute dich am besten erreichen? Das ist ja hier auch ein Marketing-Podcast und die Leute sollen ja auch kaufen. Cool. Wir sind ja alle auf der Welt, um auch ein bisschen was zu verkaufen. Das ist auch gar nicht schlimm, finde ich. Ne?
Okay. Ich bin ganz schlecht im Selbstmarketing, aber ich habe eine ganz tolle Masterclass Wirkungskraft. Da begleite ich eine Gruppe von Menschen über Wochen und Monate, jede Woche mit Übungen und persönlichen Zoom-Calls und Experten-Calls dahin, wo sie hinwollen, dass sie sich trauen, sichtbar zu sein, dass sie sich trauen, auch mal Videos zu drehen oder vernünftige Texte bei LinkedIn, dass sie rausgehen und dass sie sich zeigen, dass sie wissen, wie sie sich zeigen können, dürfen und dass sie sich zeigen. Um entweder Kunden zu gewinnen oder Mitarbeiter zu gewinnen oder Mitarbeiter zu halten oder sich selber wohler zu fühlen mit ihrem Auftreten. Das ist diese Masterclass. Oder ich mache ganz selten offene Seminare, da können sich Leute einbuchen bei mir. Das ist immer nur eine Zehnergruppe. Also wer möchte, schreibt mich da gerne an über LinkedIn zum Beispiel oder wo auch immer. Hast ja, du merkst schon an meiner Körpersprache, ich bin das gar nicht so, ich mag das gar nicht so gerne.
Das, man merkt es. Es ist die erste Phase, in der ich dich mal wahrnehme, wo du so ein bisschen zurückgenommen bist gerade.
Ich bin voll schüchtern jetzt gerade.
Aber fühl dich bitte nicht unangenehm jetzt zum Ende, sondern das ist einfach total cool. Und ich möchte, also mein Purpose ist ja auch, dass die Menschen dich einlade, die ich wirklich toll finde und du auch ganz vorneweg, dass Leute zu dir kommen, damit sie genau auch dann besser werden im Business, aber nicht wegen des Verkaufens, sondern sich besser fühlen und besser und selbstbewusster rausgehen und authentischer werden und echter werden und alles das, was du verkörperst, auch verkörpern können. Ich glaube, dann haben wir beide, wenn da 5 Leute jetzt mehr zu dir kommen, dann haben wir beide mit dem Podcast ganz gut was erreicht.
Ja, oder meinen Podcast hören.
Oder deinen Podcast hören, das kommt auch noch dazu. So siehst du, ich sag ja, einfach mal bitte pitchen.
Oder meinen YouTube-Kanal.
Oder dein YouTube-Kanal. Oder wo bist du denn?
Wolfgang, jetzt läuft hier.
Bist du irgendwann auch mal wieder im Fernsehen zu sehen, so Moderation oder sowas? Oder bei Greater vielleicht im Sommer?
Nee, bei Greater bin ich jetzt, ich bin aber nur Gast, ja, weil das, da habe ich keinen Nerv mehr dafür. Ich schaue mir das gerne an, ich werfe gerne meinen Kollegen und meinen geliebten Kollegen oder Kolleginnen BHs auf die Bühne oder Blumen, das mache ich gerne. Habe ich auch mit Alex Müller schon so verabredet, dass ich ganz viele verschiedene BHs mitnehme, die ich dann
Wir haben übrigens beide, wenn ich deine Moderation richtig verstanden habe, haben wir beide den gleichen Speaker-Gott. Also ich bekomme in der Regel auch ganz gute Speaker-Kritiken. Ich bin aber weit weg von dem Menschen, den du verehrst, hoffe ich, dass ich das richtig... René Bourbonus, ja.
Ja. Du weißt, dass ich mit ihm ein Seminar gehalten habe, ne? Mit René zusammen. Nein. Ja, wir haben dann zusammen ein Seminar gehalten und das war mega.
Okay.
Er super Kritiken, ich super Kritiken, 3 Tage... Da in Franken haben wir zusammen ein Seminar gehabt und er hat Inhalt gemacht und ich habe Körpersprache und Auftreten gemacht. Krass. Und das hat so gut gematcht.
Also ich glaube, das war sehr gut investiertes Geld für die Leute, definitiv. Liebe Yvonne, ja, wir sind auf der Zielgeraden. Letzte Frage, die ich immer stelle, die auch im Briefing nicht drin stand. Die lautet,
vor der jeder Angst hat.
Vor der ja jeder Angst hat, genau. Nein, hier muss überhaupt niemand nie Angst haben. Finde ich auch eine wichtige Message. Aber was ich sagen wollte ist, die letzte Frage lautet, du kannst morgen... Ist ein bisschen, ja, ist schon ein bisschen esoterisch, ja. Du schließt heute Abend deine wundervollen Äuglein und wünschst dir was und morgen passiert das in der Welt. Völlig egal was. Die Steuer auf die Bananen abschaffen möchtest oder den Hunger in der Welt oder keine Ahnung was. Du hast einen Punkt, den du dir wünschen darfst. Was ist morgen auf der Welt anders?
Darf ich wirklich, also das wäre wirklich, da muss ich nicht mehr so viel dran arbeiten, dass die Leute aufstehen, alle Menschen auf der ganzen Welt stehen auf und fühlen sich wohl so, wie sie sind. Mhm.
Einer von den schönsten Wünschen, finde ich, den wir bisher hatten. Jeder soll sich einfach so wohlfühlen, wie er ist.
Ja.
Mega. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir, das war ganz toll.
Ja, danke schön. Ich freue mich, dass du hier warst. Wir beenden das jetzt sozusagen in aller Stille, weil wir heute auch keinen Jingle haben am Ende, wegen unseres Geburtstagskindes. Ich danke dir, sende herzliche Grüße nach Rösrath, hast du gesagt, ne?
Ja,
und freue mich, wenn wir uns irgendwann virtuell mal wieder begegnen oder vielleicht auch in echt. Ich danke dir. Tschüss.
Danke dir.